Unsere Grundeinstellung war doch, wir entwickeln uns so, dass irgendwann auf der ganzen Welt Frieden sein wird, keine Krankheiten mehr und alle sind versorgt. Und das ist ja jetzt alles den Bach runtergegangen. Und ich glaube, es braucht jetzt eben auch Stimmen, die sagen, es ging in der Geschichte, wenn man lange, lange, lange zurückguckt, immer hoch und runter. Ich weiß auch nicht, wie wir die Klimakrise bewältigen, vielleicht gehen wir auch alle drauf, aber dann doch wenigstens, sagen wir mal, einigermaßen glatt rasiert.
Die. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast ist jemand, von dem viele Leute denken, sie würden ihn richtig gut kennen. Dabei ist er seit rund 30 Jahren vor allem als Kunstfigur in der Öffentlichkeit unterwegs und versteckt seine wahre Identität ziemlich gut.
Ja, nee, ist klar.
Der Mann, den wir als Atze Schröder kennen, steht für den Proll aus dem Ruhrgebiet mit Lockenmähne, getönter Sonnenbrille und großer Klappe. Ich erinnere mich noch, wie meine Schwester und ich als Schulkinder über seine Serie Alles Atze auf RTL gekichert haben. Obwohl wir wahrscheinlich nur jeden zweiten Witz überhaupt verstanden haben. Aber Atze Schröder ist nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern füllt mit seinem Bühnenprogramm riesige Hallen. Er hat 7-mal den Deutschen Comedy-Preis gewonnen und inzwischen auch das Podcasten für sich entdeckt. Vielleicht kennt ihr ja Betreutes Fühlen, wo er immer dienstags mit Leon Winscheid über Psychologie spricht, oder Zärtliche Cousinen, was eher so ein typischer Comedy-Laber-Podcast ist. Das Interessante in Atzes Fall ist, und das ist ja eh meine These über Podcasten, dieses Medium lässt nicht so richtig zu, dass man da dauerhaft eine Kunstfigur aufrechterhält, weil man eben jede Woche so lange mit jemandem über Alltäglichkeiten redet. Und so hat sich in den vergangenen 3-4 Jahren auch Atze ein bisschen von anderen Seiten gezeigt und offenbart, wer der Mensch hinter der Rolle ist. Wusstet ihr zum Beispiel, dass er in seiner Freizeit super viel liest und Erstausgaben von Romanen sammelt? Dass er gerne mal die Pyrenäen durchwandern und auf einer einsamen Insel leben würde? Oder dass er vor seiner Comedy-Karriere als Kaufmann in den Niederlanden gearbeitet hat? Über all das haben wir geredet, und zwar an dem Ort, an dem das mit der Comedy für Atze erst losging, nämlich im Schmidt-Theater in Hamburg, durch einen ziemlich großen Zufall. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Atze Schröder. Viel Spaß. Hallo Atze.
Ja, Eva. Du, auf Anhieb erkannt.
Ja, du mich, aber ich dich nicht, muss ich gestehen.
Ach, ja.
Ich saß hier gerade und ich habe wirklich jeden Mann habe ich angeguckt. Okay, es ist der, es ist der. Dann kam so ein Mann mit so einem großen Schlapphut. Ich dachte, der wird es sein. Aber ich habe auch gedacht, ist ja interessant, dass du ohne Kostüm kommst, weil ich habe mir mal vorgestellt, du hast es immer dabei, schnell Perücke, und dann verkleidest du dich
welche
so wie
Perücke?
Superman in der Telefonzelle.
Ich trage
das
Haar heute nur kürzer,
so,
weil ich auf Sommer umgestellt habe und pünktlich zum Haarschnitt ist das Wetter schlechter geworden.
Und wo kommst du jetzt gerade her?
Von zu Hause.
Okay, ganz entspannt.
Ich wohne in einer Außenalster und mache hier alles mit dem Fahrrad. Ja.
Aha. Und wir treffen uns im Schmidt-Theater. Vielleicht gehen wir mal rein, dann kann man, glaube ich, ganz gut erzählen, warum. Beziehungsweise hier muss uns
falls
jemand...
Da einer ist.
Oh, ja, es sind Leute da, guck mal, da, das ist nämlich...
Man erwartet dich.
Ja, man erwartet dich vor allem. Hallo.
Hallo, morgen. Ein Lächeln werden wir hier hereingebeten.
Ja.
Das ist doch was, danke.
So.
Ah, ich sehe schon.
Dankeschön. Was? Erkennst du schon, oder?
Und im Fall der Wasser steht, deshalb habe ich gedacht.
Ja, das.
Ihr geht in den Saal.
Ja,
ja, oder?
Wo du uns haben möchtest.
Guck mal, ich nehme mal was mit hier.
Soll ich auch was nehmen?
Ja, oder?
NDR steht auf den Mikros. Was hat das für einen Grund?
Der Podcast ist beim NDR angesiedelt.
Ah, okay.
Also die, guck mal, da kommt man, glaube ich, rum. Und wird auch dort ausgestrahlt. Wir waren so ein Programm oder Projekt von den jungen ARD-Programmen.
Ja. Und ist das was Politisches heute?
Das kommt drauf an, wo du es hinführst.
Okay. Ja, ich hab mal Spiegel Online durchgelesen heute Morgen.
Also hast du wirklich? Ah, ja, da komme ich vielleicht auch gleich noch drauf. Ja, guck mal, jetzt sind wir hier.
Ja.
Im Schmidt-Theater. Jetzt können wir uns eigentlich ja auch. Guck mal, willst du, hast du, wenn du in so ein Theater reinkommst, hast du einen Drang auf die Bühne oder willst du dich schön auf so einen Plüschsessel setzen?
Ja, lass uns ruhig in den Sessel gehen, weil Bühne ist ja oft. Aber ich habe hier besondere Gefühle, weil hier bin ich angefangen mit Comedy.
Mhm. Das, und das war ein Zufall, oder?
Das war ein Zufall, Ja, und damals war es auch nicht so komfortabel, wie es jetzt ist, sondern das war eine ziemliche Zeckenbude.
Ja, Nadine, die hier arbeitet und hier steht, kannst du noch mal kurz sagen, ihr habt das zwischendurch komplett abgerissen, ne?
Ja, genau, das alte Theater war so baufällig, da wuchs der Efeu durch die Decke und es regnete rein und dann wurde 2004 wurde das Theater abgerissen und hier 2005 das neue Gebäude eröffnet mit dem quasi alten neuen Schmidt-Theater.
Und es ist ja genau so, wie man sich, glaube ich, auch als Künstler so ein Theater wünscht.
Ja,
herrlich.
So ein schwerer Samtvorhang mit so goldenen Toddeln, plüschige Sitze, roter Teppich.
Ja.
Aber du betrittst sowas ja sonst von hinter der Bühne. Wie lange ist das her, dass du hier diesen ersten Comedy-Auftritt hattest?
Das war 92.
Ah, okay. Also
und
auch weit
so reingestolpert. Es war jemand krank geworden und zwar... Die Mitternachtsshow sollte moderiert werden. Die Moderatorin, Moderator ist krank geworden und dann hat man kurzerhand uns gefragt, wenn ich sage uns, unsere Band damals, The Prol.
Du, ich habe
Gitarre,
ein Foto
Bass,
mit.
Schlagzeug. Ich war der Schlagzeuger und zuständig für die Wortbeiträge.
Ich habe ein Foto dabei.
Oh Gott, es war
da seid ihr. Muss die Zeit ungefähr gewesen sein,
oder? Ja, so sind wir dann hier auf die Bühne gekommen. Und ich weiß, dieses Netzhemd, was du da siehst.
Ja, das ist also hautenges rotes Netzhemd.
Das würde heute schon im Bereich Joy Club verordnet.
Ja, man sieht eine Kette, trägst du noch und ein bisschen andere Locke, kann das sein? Oder war das damals schon
das war, das war eine Billigproduktion.
Ja, okay.
Und ich weiß noch, so sind wir dann auch im Fernsehen gewesen. Auch beim NDR war auch einer der ersten Fernsehauftritte bei Götz Alsmann
Spätshow. Ja, das habe ich auch gesehen.
Nach Essen, Kral, dann wird es auch schnell romantisch. Und wenn ich meine Freundin Monika wieder sehe, dann sage ich zu ihr. Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen.
Ja, The Prol, das ist ja herrlich. Das ist herrlich und ich meine, das ist Haute Couture. Ne?
Ja, ich meine, wenn man es tragen kann, ne, dann ziehe ich an, wenn ich es ein bisschen bequem haben will und trotzdem gut aussehen.
Und wie nennt man das da? Knollenblätterpilz oder was tust du dir da rein?
Nö, das ist alles Natur, das hält, ne?
Ich sage auch immer, mein Kunstsohn, ich hält die Tolle aufrecht. Ich weiß nicht,
ja, du oben, ich unten, ne?
Ja, und die Frauen stehen auf Männer mit Verstand.
Und meine Mutter ist vorm Fernseher fast kollabiert, als sie mich in dem Outfit gesehen hat.
Ist auch noch so eine andere Brille mit, da hattest du noch Stärke, oder? Kann das sein? Also
ja,
sitzt du die Augen so ganz?
Das ist die Brille, tatsächlich, da habe ich mir nicht ausgedacht, meiner Oma.
Ach, okay. Ja, okay, also das Kostüm wurde nachher auf jeden Fall noch angepasst, weil du gerade sagst, dieser Götz-Alsmann-Auftritt, den habe ich jetzt auch gesehen und war ganz beeindruckt. Also wissend, dass das einer deiner ersten ist, wie professionell du schon die Kameras gewechselt hast. Damals, man kriegt ja immer so ein Licht, welche Kamera gerade geschnitten wird. Und man kann da richtig sehen, wie du direkt reagierst und dich jeweils in die richtige Kamera drehst. Ich dachte, wo hat der das so schnell gelernt?
Naja, ich komme ja aus einer Künstlerfamilie und Vater war Multiinstrumentalist. Und meine Schwester war eine sehr gute Pianistin, dann Onkels und Tanten, die waren auch alle auf der Bühne. Und das war gar keine Frage, dass man irgendwann da landet. Man hat es ja schon mal im Fernsehen hier und da gesehen, wie sowas funktioniert. Mhm. Hallo, liebe Kinder, aufgepasst. Nee, da muss man immer dahin gucken, wo das Rotlicht ist. Coolen Kampf hat man es gelernt. Oh, da ist jetzt das Licht. Und dann hatte man das drin, ne?
Ja, interessant. Ja, oder du warst einfach ein Naturtalent.
Ja, das würde ich bis heute nicht behaupten, dass ich mit reichlich Talent gesegnet bin. Aber ich habe das Beste daraus gemacht.
Und diese Band, die wir hier vor uns sehen, du mit deinen zwei Kollegen, du hast gerade schon gesagt, ihr hieß damals schon The Prol.
Ja.
Was scheint dich ja seit jeher zu faszinieren, so Prols? Warum? Oder was macht überhaupt ein Prol aus?
Da müsste ich jetzt wirklich mal überlegen, aber meine Schwester und ich habe eine ältere Schwester, wir haben uns zusammen wahrscheinlich so auf ihr geheiß, weil jeder Bruder, der eine ältere Schwester hat, weiß, wer das Sagen hat. Gerade so, wenn man 12 ist und
Schwester.
Die Schwester ist 14, da hat man ja keine Chance. Und da sind ja Mädels, sind ja in dem Alter Lichtjahre voraus in jeder Beziehung. Und meine Schwester hat mich das auch täglich spüren lassen und da kriegte ich halt immer Ansagen. Auf jeden Fall, was war die Frage?
Was dich an Prols so fasziniert hat.
Und dann hat meine Schwester sich immer über Typen gewundert, die so unmöglich aussahen, Riesenfresse hatten auf dem Schulhof und trotzdem irgendwelche Frauen drauf reingefahren sind. Und über die haben wir uns immer lustig gemacht, gemeinsam.
Mhm.
Und da ist so eine Faszination auch entstanden. Dann waren wir am Rande des Ruhrgebiets im Münsterland Und so diese große Klappe des Ruhrgebiets, die hat mich immer schon sehr, sehr begeistert. Mhm. Es steckt ja auch eine gewisse Fröhlichkeit drin. Klar, wenn es dann umschlägt, dann wird es auch so, super ernst. Aber meistens ist der Ruhri ja doch mit einem großen Herzen und einer großen Klappe gesegnet.
Ja, bisschen spröde. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich komme auch aus Münsterland. Ich bin Borkenerin. Ach, das heißt, deswegen, das freut mich voll. Ja. Das es ist ein anderes Ende, aber es ist tiefes Münsterland, fast Holland.
Ich schon sagen, ist schon Münsterland für fortgeschritten. Ja, kannst du noch Holländisch?
Nee, also so dieses Smakelijk und so. Ne?
Ja, Smakelijk, Durchgangsverkehr, let op voor de drempels.
Du kannst es.
Ja, ich habe mal für eine holländische Firma gearbeitet in Horden, deswegen eine Zeit lang habe ich tatsächlich ganz gut Holländisch gesprochen, aber das nur am Rande.
Und was hast du für die gemacht? Ja, wohl nicht holländische Comedy.
Ich, oh Gott, auch schon wieder so eine Geschichte. Also, ich war damals mit der Band unterwegs und hatte relativ viel frei in der Woche. Mhm. Da ich technisch ganz versiert war, habe ich gedacht, ich nehme mal einen Job an, auch so unter der Woche über, wie man im Ruhrgebiet sagt. Und dann habe ich da in der Werkstatt gearbeitet, die Verstärker, Lautsprecher und so weiter repariert, Mischpulte. Und dann haben die mich mal irgendwann mitgenommen zur Musikmesse in Frankfurt. Und auf der Messe hatte ich mehr verkauft als deren bester Verkäufer. Und ab da war ich Verkäufer für diese Firma und war deshalb öfter eben in Horden am Eiselmeer.
Okay, das heißt, du hättest, wenn hier an dieser Bühne nicht dieser Zufall passiert wäre, dass du auf einmal Comedy machst, dann wärst du heute vielleicht irgendwie Top-Verkäufer weiter.
Ja, ich komme auch immer noch rein und schaue zuerst, was hängt hier für Scheinwerfer, was hängt hier für eine Technik. Das war gerade eben mein erster Blick hier.
Wirklich? Ja. Bezifferst du das dann auch im Kopf direkt und denkst du so, oh ja, also da muss man austauschen und so viel tausend hängen hier?
Naja, das ist eher so der Respekt den anderen Verkäufern gegenüber, dass ich, wenn es so völlig überdimensioniert ist, dass ich sage, oh, also zu mir selbst, oh ja, das war ein guter.
Und achtest du da auch als Künstler drauf? Wenn du jetzt auf die Bühne kommst, also du spielst ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier reinpassen, aber du spielst längst viel größere Bühnen. Ist da Beschallung so ein wichtiges Thema und sagst du, das muss so und so aussehen?
Jetzt mische ich mich da nicht mehr ein, weil ich keine Ahnung mehr habe. So die neuen Systeme kenne ich mich nicht mit aus. Aber es gibt gar keine schlechten Systeme mehr im Tonbereich. Und das war vor 25 Jahren noch ganz, ganz anders. Ich würde sagen, sogar vor 15 Jahren noch. Da hast du manchmal auf der Bühne gestanden und musstest dich mit allem, was du hattest, darauf konzentrieren, gerade wenn die Hallen größer wurden, dass du dich nicht verhaspelst, weil das alles so hallte und polterte.
Und dann musste man das Publikum so bei sich halten noch viel mehr, ne?
Ja.
Okay, und um jetzt mal auf den Proll zurückzukommen, oder wir können auch mal kurz Jacken ausziehen, wir sind hier gerade so reingerauscht. Nadine ist schon wieder rausgeschlichen, Also das, ich finde das so spannend, dass sich das dann durchgezogen hat oder also ob sich das auch zufällig ergeben hat, dass du dann aus der Band gesprungen und jetzt bist du quasi fürs Leben mit dieser einen Figur verbunden, von der du ja selber ganz unterschiedlich bist und warst wahrscheinlich.
Also einerseits klar bin ich damit verbunden, ich könnte ja auch jederzeit was anderes machen, wenn ich möchte, aber ich finde das schon ziemlich gut, es macht ziemlich Spaß. Ja, nein, alles andere kann ich ja im Privaten ausleben. Und ich schreibe auch für mich privat, aber eben nichts, was ich veröffentliche, sondern was ich einfach so für mich aufschreibe, aus Spaß an der Schreiberei. Aber diese Figur Atze Schröder, das ist schon das, was mir richtig Spaß macht und was mir am Herzen liegt.
Und kannst du das, also wenn du sagst, es gibt noch so viele andere Atzes, sage ich jetzt mal, oder andere Figuren, andere Sachen, die du schreibst, du weißt, du hast eigentlich ein Riesenpublikum und trotzdem juckt es dich nie in den Fingern, die auch mal mit diesen anderen Seiten zu konfrontieren?
Nee, das habe ich nie. Ich werde ja oft darauf angesprochen, dass ich doch dem Publikum eben diese andere Seite auch mal zeigen soll. Aber warum? Also ich sehe da gar keine Notwendigkeit.
Ja, ich hätte gedacht, dass es auch so eine Ego-Sache irgendwann ist, dass man denkt, oh, die sehen mich immer nur dafür, dabei bin ich doch noch so viel mehr oder so.
Nee, das habe ich, glaube ich, so gar nicht. Oder vielleicht sogar, Eitelkeit hat ja nun mal jeder, aber vielleicht noch etwas verstecktere Eitelkeit. Also wenn ich morgen Milliardär wäre, würde ich das auch keinen wissen lassen und würde genauso rumlaufen. Mich haben immer die Leute fasziniert, die, also Männer wie Frauen, die das überhaupt nicht durchblicken lassen. Mhm. Die viel mehr sind, als sie scheinen. Also jetzt gebe ich ja schon fast an. Vielleicht bin ich ja gar nicht mehr, als ich scheine. Aber das hat doch was, ne?
Ja, das stimmt.
Wenn einer so wirklich oder eine, sagen wir mal, 5 Milliarden auf dem Konto hat, du bist aber immer kurz davor, ihr ein bisschen was zuzustecken, damit sie sich den nächsten Kaffee kaufen kann.
Ja, oder auch generell, also seit ich auch öfter Gespräche mit so prominenten Personen und so führe, denke ich ganz oft sind es die leiseren Leute oder die Leute in der zweiten Reihe oder auch in der Politik, der Staatssekretär, den niemand anguckt hinter dem großen Minister,
genau.
Wo du denkst, die haben die eigentliche Geschichte oder ein krasses Wissen, weil sie mal irgendwo waren oder was erlebt haben.
Das können wir sogar noch
so
kleiner machen, die Arzthelferin.
Ja.
Oft haben die wesentlich mehr Ahnung als der Halbgott
in
Weiß.
Stimmt. Ja, das stimmt. Aber wie war das denn dann? Also dann geht das los, Atze Schröder wird diese Figur, die Comedy macht, die ja immer größeres Publikum für sich begeistert. Das waren ja ganz oft bestimmt auch Leute, die sich so gut mit dieser Figur identifizieren können und die dann nachher zu dir kommen und sagen, so nach dem Motto, ich bin genau wie du. Und es waren dann aber die Leute, über die deine Schwester und du dich früher lustig gemacht haben.
Ja, das gibt's auch natürlich. Ich habe mal in der Alten Oper in Frankfurt gespielt. Und dann gab es, glaube ich, die einzige Kritik zum Thema Comedy, die Titanic damals. Titanic war noch relativ renommiert.
Satirezeitschrift.
Und die haben dann in der Kritik eigentlich mich sogar gelobt, was eigentlich nie vorkam, weil es aber viel zu lachen gab. Gleichwohl schrieben sie am Ende des Artikels, es bleibt auf jeden Fall das Gefühl, dass Atze mit dir gleich kein Bier trinken gehen wird.
Ah.
Und das fand ich auch gut.
Aha.
Aber klar, wenn du so eine volkstümliche Nummer, also jetzt im besten Sinne volkstümlich machst, dann denkt natürlich wirklich jeder, er kann dir jetzt gleich auf die Schulter klopfen und mit dir ein Bier trinken gehen. Aber den Eindruck wollte ich nie vermitteln. Also ich gehe schon gerne mal ein Bier trinken, aber jetzt auch nicht wirklich mit jedem. Und wenn man in Herne Bergmannsfest auftritt, das ist die Kranger Kirmes, die ist, glaube ich, berühmt-berüchtigt deutschlandweit, da stehen schon Leute vor der Bühne, wo du denkst, oh ja, mein lieber Mann, ich bin da froh, wenn du gleich Feierabend bist.
Ich gehe hinter der Bühne wieder runter. Ja, pass auf, wir machen ein bisschen Zeitreise, wir hören mal rein, weil ganz viele Leute hören ja wahrscheinlich gerade und denken so, oh ja, ich kenne den doch auch noch und so weiter.
Oh Gott.
Man muss Frauen verwöhnen. Du musst als Mann die Einzigartigkeit, die Individualität, sogar die Zickigkeit einer Frau nicht nur akzeptieren, sogar unterstützen. Nur so wird aus einer fauchenden Tigerin ein schnurrendes Siamkätzchen vorm Kamin. Ab und zu muss man sie natürlich durchbumsen. Sonst kriegen sie Kopfschmerz.
Ja, ich liebe diese Nummer.
Ja. Diese Collage.
Um mir die Geisterbahn mal so von der Seite reinzuziehen. Und vor allen Dingen, um mir die beiden Patienten mal etwas genauer anzugucken. Ja, und was soll ich euch sagen? Mir schlug eine Breitseite geballten Elends entgegen. Sie, ich nenne sie mal Qualle.
Wir Männer machen das mit Humor. Anruf bei der Polizei. Kommen Sie schnell, hier prügeln sich gerade zwei Frauen um mich. Wo ist das Problem? Ich glaube, die Dicke gewinnt.
Na, das würde ich, die letzten beiden würde ich, glaube ich, heute nicht mehr machen.
Würdest du nicht?
Nee.
Da habe ich natürlich viel drüber nachgedacht, weil man hört ja, wie die Leute das feiern. Du bist seit Jahrzehnten dabei.
Ja.
Und ja, also beschreib mal, haben sich die Zeiten geändert? Warum würdest du es nicht mehr machen?
Die Zeiten haben sich geändert. Ich, ist natürlich klassisches Bodyshaming. Und ich weiß natürlich, dass gerade die etwas korpulenteren im Publikum besonders gelacht haben. Das ist ja immer so, die Betroffenen lachen dann am meisten. Aber ich finde schon echt zu sehr Bodyshaming und würde ich nicht mehr ins Programm nehmen, auf keinen Fall. So wie die Ärzte die dicke Elke auch nicht mehr spielen.
Stimmt, ja.
Und sagen, die Zeiten haben sich geändert, sage ich auch. Als Komiker, man muss auch dem Zeitgeist Rechnung tragen. Und Gott sei Dank wird man ja immer schlauer.
Und funktioniert das? Also wie hast du diese Figur weiterentwickelt? Die tritt ja auch weiter auf.
Naja, man kann ja drüber sprechen. Ich schreibe jetzt gerade schon fürs neue Programm, der Erlöser. Und da hatte ich die Idee, was ist denn, wenn wir drüber schreiben, wie wir das jetzt gerade so empfinden und wie man versucht, alles richtig zu machen.
Ja.
Und dann beschreibe ich halt, wie ich im ICE meinen Platz einnehmen will, weil ich den reserviert habe. Aber neben mir sitzt schon eine recht korpulente Dame. Und dann sinniere ich so, ach nee, darf man nicht mehr sagen. So, da sitzt jemand, der halt ein bisschen mehr Raum einnimmt. Und dann kennst du ja dann selber, wenn du aus Münsterland kommst, mit leichten Touch zum Ruhrgebiet. Wenn du in größerer Runde bist, und dann, ich glaube, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Du sagst zum Beispiel, die Ricarda Lang hat jetzt das und das gesagt. Und deine Eltern sagen zum Beispiel, wer? Dann sagst du, ja, die Dicke von den Grünen. Dann weiß sofort jeder Bescheid. Und man macht das in kleinen Kreis und es ist natürlich nicht richtig, aber es passiert.
Mhm. Und das heißt, ich habe mir das auch durchgelesen, dass der Ankündigungstext für den Erlöser, so heißt ja das Programm auch, da steht, wir möchten erlöst werden, denn wir sind alle schuldig. Konsum, Urlaub, Party, Drogen, Netflix und Bayern München befreien uns nicht dauerhaft vom permanenten Gefühl der Ohnmacht. Also da steckt das ja auch ganz doll drin, was wir gerade machen. Ja. Wir fühlen uns ständig auf der falschen Seite, obwohl wir doch alles richtig machen wollen. Dein Programm befreit das Publikum von der Last des Zeitgeistes. 2 Stunden voller Ablass, 2 Stunden ohne Schuld. Ja. Und da hab ich gedacht, oh, da steckt so viel drin von dem, was uns, glaube ich, die letzten Jahre intensiv beschäftigt und was ja auch die Comedy und Humor sehr stark verändert hat. Also, ja, ich stelle es mir ganz schwer vor, dass mit dem alten Publikum, das vielleicht zu dir kommt und sagt, oh, ich will noch mal 2 Stunden, aber in dieser alte Zeit, wo das alles leichter war, dann zu verhandeln.
Ja, und darum geht's ja auch, dass alle diesen Druck verspüren. Einmal durch die Pandemie, das hat ja was mit uns gemacht, wir wissen nicht ganz genau was. Und alle, mit denen ich spreche, sagen, naja, es ist so ein leichtes Grummeln im Stammhirn, wo man denkt, warum kann es nicht einfach so sein wie früher? Dann fühlen sich alle so schuldig. Jetzt ist gerade das Creator Festival in Köln. Da sind so alle möglichen internationalen Speaker von Tony Robbins über Laura Marlina Seiler.
Ja, oh ja, war auch schon hier im Podcast.
Bis hin zu Steffi, das innere Kind, Stahl.
Aha.
Und viele Speaker sind auch so auf einem positiven Weg. Zum Beispiel eben auch Laura Marlina Seiler, die sagt, du bist okay, so wie du bist. Aber viele Speaker und Coaches sagen, du brauchst ein anderes Mindset. Du musst dich verändern. Hier 10 Punkte.
Das ist wie so eine neue Religion, finde ich.
Und das ist das, was ich mit dem Programm erst machen will, dass ich eigentlich sage, ihr seid alle völlig okay. Ihr braucht eigentlich gar keinen Erlöser. Ich nehme heute Abend nämlich mal alle Schuld auf mich. Das ist immer gut, wenn man Schuldigen hat. Das mache ich übrigens schon seit Jahren, dass ich irgendwo reinkomme und als erstes sage, es tut mir alles so leid. Und das löst alle so. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass alle gerade drauf warten, dass ein Erlöser kommt. Und da habe ich gedacht, bevor jetzt irgendein Scharlatan kommt, wie Höcke und Co., da kann noch besser Atze Schröder kommen und die Liebe predigen.
Aber kann man uns denn wirklich erlösen von dieser Zeit, in der wir gerade leben? Also von diesen verheerenden und bedrückenden Problemen. Da ist Krieg, da ist eine Klimakrise und dann eben diese Diskussion über politische Korrektheit und so weiter, das geht ja alles nicht mehr weg. Das muss ja irgendwie in einen neuen Zustand.
Das stimmt. Du kannst nur deine Einstellung dazu ändern. Und es ist so, dass ich ja auch wirklich, sagen wir mal, doppelt so alt bin wie du ungefähr. Mhm. Haut hin, ne? Und ich bin damit aufgewachsen, einmal mit NATO-Doppelbeschluss, Bedrohung,
Kalter Krieg.
Ja. Dann ging es los mit Umweltverschmutzung, saurer Regen und so weiter. Ich habe auch nie Zeiten erlebt, wo irgendjemand gesagt hat, es ist alles gut gerade. Mhm. Und das haben wir ja immer gedacht, irgendwann wird alles gut. Und gerade du als super behütetes Kind,
aus dem Münsterland in den 90ern,
mit
da hatte ich,
Augen.
Genau, nach der Wiedervereinigung war vielleicht so eine kurze Phase, oder? Wo alle, und dann auch, wo du groß wurdest, wo alle dachten, okay, jetzt haben wir keine richtigen Probleme, es geht mal kurz.
Ja, und wir haben doch auch bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges jetzt gedacht, alles wird gut.
Ja, also, oder vielleicht bis zur Pandemie oder so, ne? Also irgendwo sowas gekippt.
Unsere Grundeinstellung war doch, wir entwickeln uns so, dass irgendwann auf der ganzen Welt Frieden sein wird, keine Krankheiten mehr und alle sind versorgt. Und das ist ja jetzt alles den Bach runtergegangen. Und ich glaube, es braucht jetzt eben auch Stimmen, die sagen, es ging in der Geschichte, wenn man lange, lange, lange zurückguckt, immer hoch und runter. Ich weiß auch nicht, wie wir die Klimakrise bewältigen, vielleicht gehen wir auch alle drauf, aber dann doch wenigstens, sagen wir mal, einigermaßen glatt rasiert.
Du hast gerade einmal gesagt, als du ganz jung warst, da warst du, habe ich gelesen, extrem schüchtern.
Ja.
Ist so eine Figur und auch so ein Beruf dann ein Weg, dass sich das irgendwie doch noch Bahn bricht, was alles in einem drinsteckt? Oder?
Ah, gute Frage. Damit stehe ich jeden Morgen auf, mit diesem Gefühl. Ich glaube, wenn einer mal richtig schüchtern war, so wie ich und alle, die das mal waren, wissen, was ich meine. Das wirst du nie ganz los. Ich bin immer noch ein bisschen schüchtern. Du hast mir gerade sehr leid gemacht. Draußen, als du da standst und hey Atze und schon ging's los. Da war
warum,
ja alles
wie wärst
klar.
Du denn sonst?
Ja, es ist schon so, dass ich dann auf meinem Fahrrad sitze und denke, ah, wie wird das gleich? Und die ist so schlau und duscht die mich hier mit so einer intelligenten Arroganz ab.
Was, du hast auch einen Podcast mit Leon Winscheid. Du bist es, also wenn du eins...
Wenn ich einen Arroganten kenne.
Genau, also das, Das bist du noch gewohnt.
Ja, Dr. Sheldon Cooper.
Grüße gehen raus.
Ja, ja, der weiß, dass ich heute hier bin. Ich,
ach schön, ja, der war Grüße einer meiner allerersten Gäste in diesem Podcast.
Ich soll dich ganz lieb grüßen, schön. Ja.
Ja, Leon war tatsächlich einer meiner allerersten Gäste, da kannten viele Deutschland 3000 noch gar nicht und er hatte auch Betreutes Fühlen noch nicht gestartet mit Atze. Damals wollte ich von ihm wissen, wie das ist, wenn man mit gerade mal 26 eine Million gewinnt. Und ja, das war wirklich ein gutes Gespräch. Falls ihr die Folge mit ihm nachhören wollt, dann findet ihr sie in der ARD Audiothek, wenn ihr zum Mai 2019 scrollt.
Aber vielleicht hast du mal Lust, auch zu uns zu kommen.
Ja, immer. Hallo, bei euch fühle ich sehr gern betreut.
Ja, sehr gut.
Aber wie ist das dann, wenn du sagst, du bist bis heute eigentlich schüchtern? Was war zuletzt eine Sache, wo du so richtig deinen Mut zusammennehmen musstest dafür? Oder dich überwinden zu etwas?
Ah, das, ja, okay, jetzt habe ich schon so oft trainiert, auf die Gefahr zuzugehen, dass es kribbelt, aber dass ich es auf jeden Fall auch mache. Und dass ich da auch nicht zögere. Nein, also da könntest
guck
du
guck mal, aber dann bist du gar nicht mehr so schüchtern.
Ja, wer weiß. Also, aber es kribbelt ja immer noch.
Ja, aber das ist ja was Gutes. Das macht einen doch so wach, für dass man jetzt gleich was erlebt.
Ja, aber es gibt ja Leute, die haben überhaupt keine Bedenken, gar kein Fragezeichen. Mhm. Und dazu gehöre ich nur wirklich nicht.
Mhm. Okay, aber wann hattest du zuletzt so ein Fragezeichen oder sowas?
Oh, jetzt muss ich echt mal überlegen.
Wir haben Zeit.
Ich habe ja immer so eine Hochachtung vor intellektuellen Leistungen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, mit Leon Finscheid, aber das gibt's schon. Ich glaube, ich würde nicht in so eine politische Runde gehen. Da habe ich auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Es kommen immer mal Anfragen von Maischberger oder Hart aber fair. Und da würde ich nicht hingehen. Da habe ich zu viel
Warum
Hochachtung.
Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht?
Nee, ich war vor 25 Jahren, war ich mal als Stimme des Volkes eingeladen bei der NRW, kurz vor der NRW-Wahl. Da gab es im WDR so eine Runde mit Jürgen Möllemann, Manfred Dammeier von der SPD, dann von den Grünen.
Okay, ja du, da war ich auch noch nicht wahlberechtigt. Okay,
naja, und dann standen wir im Catering zusammen, der Möllemann kam etwas später und dann haben die da sich da die Witze, also CDU, SPD, Grüne und FDP waren vor Ort. So, und dann haben die sich im Catering da die Witze um die Ohren gehauen, das war gerade die West-LBF-Affäre, da haben sie sich drüber lustig gemacht und dass der so und so Minister wahrscheinlich irgendwelche Prostituierten im Flieger nach Kroatien mitgenommen hat und so weiter und so weiter, was alles noch spekuliert wurde.
Okay, falls ihr euch jetzt auch gerade fragt, West-LB-Affäre, what? Die West-LB war die Westdeutsche Landesbank in Düsseldorf. Die hatte in den 80er und 90er Jahren etliche Flugreisen für Spitzenpolitiker bezahlt und in dem Zusammenhang dann durch einen Bilanztrick Steuern hinterzogen. Und bei diesen Flügen ging es jetzt nicht gerade um 100 Mark Holzklasse-Tickets, sondern beispielsweise Privatjet-Trips zwischen Berlin und Düsseldorf im Wert von 21.000 Mark. Im Mittelpunkt der Affäre standen die damaligen Finanz- und Wirtschaftsminister von NRW, Heinz Schleuser und Wolfgang Clement, und der ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident und spätere Bundespräsident Johannes Rau.
Und dann habe ich gedacht, ja, da mache ich mal munter mit hier in der Witzerunde. Möllemann kam etwas zu spät, hat sich wirklich innerhalb von 10 Minuten eine komplette Flasche Wein reingehauen, quasi auf Ex. Da fing die Sendung an und dann haben alle sofort umgeschaltet. Nur einer nicht, ich. Und hab dann mal munter in die Runde gerufen, ja, was war denn jetzt hier mit der West-LB? Und dann sind alle über mich hergefallen.
Und weil sie nicht das wiederholen wollten, was sie hinter den Kulissen gesagt haben.
Rüttgers von der CDU, also Herr Schröder, wir sind hier keine Witzerunde, da reißen sich mal zusammen und so, das ist doch alles gar nicht erwiesen. Kaum waren die Lichter aus von den Kameras, rissen die sich alle die Mikros runter. Es ging munter weiter, es wurde weiter gesoffen und als wäre nichts gewesen. Bei der Wahl konnte ich übrigens nicht mehr wählen.
Weil du dann gedacht hast, ich weiß gar nicht mehr. Nee. Boah, und so geht's ja aber auch so vielen Leuten. Ne? Also eigentlich das, was du gerade erzählst, ist ja schon so ein richtiges Klischee von... Ja. Politiker machen uns was vor, dahinter klüngeln die alle und so weiter.
Ja, es ist ja nun mal eben auch eine Show und ich verstehe die Show ja auch, weil man will ja irgendwie eine Wahl gewinnen. Und das ist ja nun mal alle 4 oder 5 Jahre, je nach Bundesland, die Herausforderung. Ja, und das ist eben das System. Ich glaube schon, dass die meisten Politiker, die ich kenne, arbeiten sehr hart und wollen auch wirklich das Beste. Natürlich auch für ihre Partei, aber insgesamt wollen sie auch die Dinge nach vorne bringen. So ist das nur nicht. Ich bin nicht politikverdrossen. Aber im Fernsehen ist es natürlich eine Show. Da können sich Merz und Den nehmen wir denn mal. Kevin Habeck Kühnert,
oder, ja.
Können sich bis aufs Blut bekriegen. Die stehen trotzdem nach der Sendung zusammen und unterhalten sich ganz normal, wo Mallorca im Herbst am schönsten ist.
Ja, und das ist ja, ich finde auch, gerade wo du es erzählst, ich bin manchmal in solchen Polit-Talkshows und das stimmt. Ja. Ne, dahinter sind die Leute zumindest sehr kollegial, oft, auch nicht immer. Ich habe auch schon Leute so rausrauschen sehen. Ja. Und eigentlich ist das ja auch wieder was Gutes. Man denkt wieder, ah ja, das ist noch eine gesunde Demokratie, wo man trotz verschiedener Parteien ja. sich noch die Hand gibt, sich noch ja. versteht und austauscht, womöglich sogar befreundet ist.
Würde ich auch so
und
sehen.
Gleichzeitig denke ich, oh, warum kriegt man dann diese konstruktive Art nicht immer auf die Bühne und vermittelt Leuten, wie das ist.
Ne? Ja, aber das du weißt so. Ja selber, ein falsches Wort
ja, genau,
bei das, Lanz und
das
Co.
stimmt.
Und schon steht es in der Bildzeitung ja. In Riesenlettern.
Ja.
Also wenn ich so wäre wie du, dann würde ich auch in diese Talkshows gehen. Das war jetzt nicht mal verstecktes Kompliment. Aber das ist mir eben nicht gegeben. Und man muss auch immer wissen, wo die eigene Grenze ist.
Mhm. Du hast aber, weil ich bin gerade nach innerlich beim Mut. Und ich habe ein bisschen umgehört über dich, bei Leuten, die dich kennen. Und einer hat gesagt, und das fand ich interessant, weil das habe ich bisher noch nicht mitbekommen von dir. Der ist auch jemand, der Atze, der eine große Freude daran hat, andere Leute in die Scheiße zu reiten.
Ja.
Sie zu Unsinn anzustiften und zu animieren, sich zum Idioten zu machen.
Ja.
Warum? Kannst du mal ein Beispiel geben, wo du das mit jemandem gemacht hast?
Ach, das hatte ich schon früher auf dem Schulhof. Ich habe mich eigentlich wenig selbst geprügelt und habe immer eher Leute animiert, überredet, so nach dem Motto, guck mal, der ist doch total bescheuert. Außerdem hat er das und das gesagt. Dann konnte ich da schön zuschauen. Ja, bis heute habe ich Spaß an der Eskalation, solange ich so Zaungast bin.
Ah ja, also der schüchterne zündelt so vom
ja,
Rand.
Ja, zündelt. Und ich kann mir schon denken, wer dir das verraten hat oder wo du das her hast. Eins der prominenteren Beispiele war Waldi Hartmann.
Mhm.
Der Sportmoderator der ARD, der Mann sowohl fürs Grobe als für jede Sportart, also von Fußball bis Boxen war ja immer alles dabei.
Ja.
Und den habe ich mal irgendwann an der Theke überredet, weil er also eine Story nach der anderen raushaut. Sehr männerlastig, so Manspreading in verbaler Form. Und den habe ich überredet, mal als Stand-Upper loszuziehen. Und dann ist er mit einem sehr, sehr gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet. Und dann hat er angefangen bei Stefan Raab, bei TV Total. Und,
wirklich?
Ja, und wenn ihr jetzt alle eingibt, Waldi Hartmann, TV Total, dann werdet ihr einen 8-minütigen Ausschnitt sehen, wo keiner lacht. Aber,
aber du lachst gerade schon, während du das erzählst.
Ja,
das
ich,
ist ja richtig fies, Atze.
Ja, ich weiß, aber so eine Seite hat ja irgendwie auch jeder.
Was ist dann passiert? Also als der von der Bühne gekommen ist und gemerkt
hat. Waldi hat tatsächlich die Tournee gemacht.
Hat er wirklich?
Ja.
Also nicht nur den einen Auftritt?
Nee, der hat eine Tournee gemacht und danach ist das Ganze so im Sande verlaufen.
Okay, und du hast nie einen richtigen Vorwurf gehört? Oder? Also
doch, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen kann. Ich versuche mal schnell die Geschichte im Kopf glatt zu bügeln. Dass man's, also ich habe ihn irgendwann wieder getroffen im Sofitel in München. Da saß er mit seiner Frau am Tresen und er war schon ein paar Stunden in der Bar und sah mich, wusste gar nicht mehr ganz genau, wer ist dieser Mann und wollte aufspringen, um mir was auf die Fresse zu hauen, hatte aber vergessen, dass er sich mit seinen Füßen unten im Barhocker eingehakt hatte.
Oh nein.
Und als seine Frau ihm wieder aufhalf in den Hocker und der die nächste Runde bestellte, hatte er mich komplett vergessen.
Und dann bist du gerade so entgangen. Denn
ja, da bin ich der gerechten Strafe nochmal entgangen.
Ich habe in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen dabei. Damit können wir doch jetzt mal weitermachen.
Ja.
Die erste ist sogar eine Quizfrage. Wovon gibt es in Deutschland mehr, Schröder oder Schulz?
Oh, da würde ich Schulz sagen.
Das ist richtig. Ich bin auf Platz 9 und du bist auf Platz 17
okay.
bei den bundesweiten Nachnamen. Das habe ich mich aber auch gefragt. Das Atze Schröder ist ja beim deutschen Patent- und, was ist es, Markenamt als Wortmarke eingetragen. Kriege ich dann Probleme, wenn ich wirklich Atze Schröder heiße und der zweite oder dritte Atze Schröder in Deutschland bin?
Nee, das nicht. Nur wenn du das
aber wenn ich jetzt ein T-Shirt von mir drucke?
Also da weiß ich die genaue Rechtsprechung nicht, aber wenn du, sagen wir mal so, im Bereich Comedy, Kabarett was machen wolltest, dann würde ich das sicher untersagen.
Interessant. Weil mit
aber
dem
es gibt
Namen,
ja auch Herr Schröder, der diesen Lehrer macht.
Ja,
auf der Bühne.
Aber der darf das, oder habt ihr euch da schon mal...
Wir haben uns letztens sogar noch getroffen auf dem Festival und ich finde es hoch amüsant.
Okay, gut. Ja. Also da, gut, solange er sich nicht Atze nennt, darf er weitermachen. Lieber auf Malle mit den Atzen oder in Moskau mit Schröder?
Ja, dann nehme ich Moskau-Schröder. Klingt nach einem Riesenspaß.
Meinst du? Ich habe ein Foto von dir gesehen. 2020 bist du dem mal begegnet, Gerhard Schröder. Der ist ja auch jemand, der wieder in dieser neuen Zeit eigentlich gecancelt ist.
Ja, zu Recht, wenn man sieht, was da alles passiert ist, weil es gab ja 5, 6, 7 Situationen, wo man gedacht hat, komm, jetzt lenk doch einfach ein, dann ist doch alles gut.
Ja.
Aber nein, da ist ja auch Sturkopf und Pilznase und macht's einfach nicht. Von daher ist, glaube ich, ganz gut, dass er mehr im Privaten jetzt stattfindet.
Mhm. Okay, und da willst du dich aber reinsneaken. Mal vorbeigucken.
Ja, ich denke, also Malle waren wir schon so oft, Moskau.
Okay.
Könnte was geben, ne?
Sneaker oder Cowboystiefel?
Sneaker sind einfach bequemer. Mir stehen privat keine Cowboystiefel.
Sind aber gerade wieder im Kommen.
Ich
in
weiß,
Berlin rennen jetzt alle damit
sie
rum.
Sie stehen mir einfach nicht.
Okay, ja stimmt, jetzt hast du auch Sneaker an. Porsche oder Lastenfahrrad?
Lastenfahrrad, aber nicht E. Also E-Bike ist für mich schon Motorrad. Also. Man kann sich ruhig mal anstrengen im Alter.
Schalke oder BVB?
Ja, BVB. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein riesen Fußballfan wäre. Aber über die Arbeit für den Roten Keil habe ich damals Sebastian Kehl und Roman Weidenfelder, die damals auch aktiv beim BVB spielten, kennengelernt. Dadurch das ganze Umfeld, Susi Zorc und so weiter und Kloppo. Mit Kloppo habe ich ja hier und da auch schon auf der Bühne gestanden. Und deshalb BVB, weil einfach mehr gemeinsame Erfahrung.
Okay, ist ja im Ruhrgebiet eine sehr große Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Bist du wirklich? Wann stehst du morgens auf?
Normalerweise so 7:30, 8.
Und was ist?
Genau heute habe ich etwas verschlafen.
Wirklich?
Ja.
Ja, habe ich ja Glück gehabt. Du warst sehr pünktlich.
Ja.
Was ist deine Lieblingstageszeit?
So später Vormittag 10 bis 1, würde ich sagen.
Genau jetzt. Warum?
Da ist man noch so schön konzentriert.
Das ja, ist stimmt, noch nicht, danach.
Ist noch nicht so diffus.
Okay, also ich habe jetzt quasi deine Top-Tageszeit
ja,
erwischt von der Aufmerksamkeit.
Gut.
Bücher sortieren, alphabetisch oder nach Farbe?
eher so nach Themen, würde ich sagen, und nach Autoren, ja.
Okay, gut. Ja, dann ich nehme alphabetisch, aber ich habe eh nur noch eine, das heißt, sonst hättest du auch den Joker ziehen können. Lieber überschätzt oder unterschätzt werden?
Unterschätzt. Ja, gar nicht so leid, wenn man so wenig kann, aber...
Naja, aber das hatten wir ja eben schon mit den anderen Seiten und so.
Ja, ja, das ist schon ganz gut, wenn man unterschätzt wird. Mein Vater hat da immer sehr drauf gepocht, mehr Sein als Schein.
Mhm. Was ist eine Form von mehr Sein, wo du sagst, boah, das bin ich, das wissen aber ganz viele Leute von mir gar nicht oder das würde die Leute richtig überraschen?
Ach, dass ich viel lese, das hat sich ja schon rumgesprochen und vielleicht im Moment sogar zu wenig, weil ich ja auch Opfer von Instagram und Podcast bin.
Ja.
Und ich stelle fest, je mehr ich Podcast höre, desto weniger lese ich. Das ist nicht gut, aber das wäre zum Beispiel eine Form, wo ich es genießen kann, dass ich vielleicht mehr weiß, als man mir zutraut.
Mhm.
Und das war über Jahrzehnte so, dass ich gedacht habe, ach, wenn so Leute von Büchern geschwärmt haben, was ich für mich immer gedacht habe, habe ich vor 10 Jahren schon gelesen.
Was bist denn du für ein Leser? Also liest du eher Romane oder pumpst du dich so mit, okay.
Nee, ich lese nicht ein Sachbuch.
Mhm.
Meine Freundin liest nur Sachbücher. Ekelhaft.
Und bist du dann, liest du immer einen Roman und bist dann für ein paar Tage oder Wochen in einer Welt oder liest du 3 parallel und überall liegt ein aufgeschlagener? Aber wie muss ich mir das vorstellen?
Also, es kommt
drauf
an.
Bist du so ein E-Book-Reader?
Auch, ja. Ich habe sogar eine Zeit lang, wenn, dann bin ich ja immer sehr konsequent, alle Bücher weggeworfen.
Nach dem Lesen?
Ja.
Das macht ja niemand.
Ja, beziehungsweise ich habe sie da liegen lassen, wo ich gerade war.
Ach so. Ja. Man hat ja auch das Gefühl von euch, stellt es mir wie so eine Trophäe ins Regal dann zu Hause.
Ja, ich hatte eine Zeit lang tausende von Büchern zu Hause stehen. Hatte so diese typische Bücherwand im Wohnzimmer. Mhm. Und da habe ich irgendwann gedacht, was ist das für ein Blödsinn? Was ist das für ein Materialismus? Weg damit. Und dann habe ich mit meinem Patenkind die auf dem Flohmarkt verkauft. Der Ertrag, alles für sie. Und ab da bin ich dann angefangen, Bücher nicht mehr zu sammeln, sondern einfach sie durchzulesen, wegzulassen. Dann hatte ich eine Phase, wo ich alle beschimpft habe, die gelesen haben im echten Buch, weil ich selber ein Kindle hatte, weil ich gesagt habe, wenn sie kam mit Haptik und Geruch, da habe ich gesagt, dann kauf dir einen Hund. Und mittlerweile habe ich aber so meine Lieblingsbücher wieder nachgekauft als Hardcover, wenn es ging. Und wenn es ging, auch Erstausgaben. Und hab die im Regal stehen. Das sind dann aber nur so 30 Bücher.
Mhm. Zum Beispiel? Und warum sind Erstausgaben so wichtig?
Eben diese Geschichte, die da drin steckt. Und dass man da noch nicht wusste, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Und die riechen dann ja auch anders.
Also doch.
Genau. Ich habe ja auch keinen Hund mehr. Eines Menschen Herz habe ich nachgekauft. William Boyd, dann... Das Herz der Finsternis, mein absolutes Lieblingsbuch. Empfehlung für alle, ist auch gar nicht so dick, kann man schnell lesen. Mhm. Ist quasi die Grundlage für Apocalypse Now, für den Film. Und T.C. Boyle, Wassermusik, das muss man ja gelesen haben, sonst hat das Leben keinen Sinn.
Und sind das so Sachen, wenn du sagst, die hast du nachgekauft, die stehen da jetzt, ich stelle mir vor, so ein Regalbrett mit 30 Büchern, brauchst du das, holst du die manchmal noch raus?
Ja, weil ich Stellen suche, weil sie mir nicht mehr einfallen und weil ich so Stellen suche, die ich mir angestrichen habe.
Was ist der Anlass? Komm, ist man dann so in Gedanken, oh, ich muss mir das nochmal durchlesen? Oder wann bist du da zuletzt an dieses Bücherregal gegangen?
Ich glaube, ich war gestern Abend sogar noch am Bücherregal. Und es ging um Houellebecqs Elementarteilchen. Und da suchte ich die Stelle, wo er über die Frau über 40 sprach. Wenn ich das jetzt hier zitieren würde, wäre das Ende deines Podcasts.
Okay, ja, ich verstehe auch diese Begeisterung für diesen Autor nicht. Ich habe so ein paar Leute auch im Freundeskreis, die da alles von gelesen haben und es immer so toll finden. Und ich bin irgendwie so, der will doch einfach nur, dass ich mich schäme oder schlecht fühle oder mich irgendwie so konfrontieren mit Tabubrüchen. Und
ja und nein, stehen ja auch viele Wahrheiten drin.
Ja.
Und Unterwerfung kann ich dir empfehlen von Houellebecq. Obwohl, ja, er ist ja dann, wo du am Ende des Buchs denkst, ja, vielleicht so Islamisierung Deutschlands wäre gar nicht so schlecht.
Stimmt, damit
für Männer allerdings besser als für Frauen in dem Buch.
Und bist du zum Leser geworden oder warst du immer schon einer?
Immer schon. Ich komme aus einer Familie, wo. Jetzt klinge ich schon fast schwäbisch.
Bin gespannt.
Wie der Satz jetzt weitergeht. Warte, schwäbisch wär's. Ich komme aus einer Familie, wo viel Gläser hat.
Ach so.
Wir hatten immer wenig Geld. So. Und mein Vater war aber in der Lage, immer alles zu organisieren. Ich weiß nicht, also geklaut hat er nicht, aber ich glaube, der hat ganz gute Tauschgeschäfte immer gemacht. Er hat sogar geschafft, meiner Schwester in jungen Jahren ein Klavier zu verschaffen, obwohl wir wenig Geld hatten, nie in Urlaub fuhren. Wir fuhren nie in Urlaub, deswegen waren meine Reisen dann eher immer in den Büchern. Und als mein Vater feststellte, der Kleine liest ja wie verrückt, da hat er alle möglichen Bücher rangeschafft. Er hat sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Ja, und so habe ich mich durch alles durchgewühlt, aber auch so Sachen von Konsalik und so weiter. Mhm. Also irgendwelche Kasachinnen mit hohen Wangenknochen und nicht endbornen Beinen sind mir sehr vertraut, also literarisch.
Also hast gelesen, was dir irgendwie vor die
Augen gekommen ist. Auch viel Mädchenbücher, so Hanni und Nanni, wir Mädels vom Immenhof und so, das hat meine Schwester gelesen, das habe ich natürlich auch alles durchgeackert.
Mit welcher Figur würdest du gerne mal tauschen aus einem Buch? Wenn du so eine Zeit lang.
Vielleicht mit Robinson Crusoe.
Warum?
Ja, mal so eine Zeit lang so auf einer einsamen Insel. Ich hätte wahrscheinlich nach 3 Tagen die Schnauze voll, aber so theoretisch, so ein Jahr so.
Wirklich? Boah, ein Jahr.
Ach, stell dir das mal vor,
wahnsinnig machen.
Wie es da weitergeht. Castaway heißt der Film.
Ja,
ne?
Ja, mit Tom Hanks, ne? Ja, aber. Also, dann bist du Ein Jahr bist du dann auf einer einsamen Insel, da ist es so schön, aber du kannst mit niemandem reden.
Ah, stellt sich das viel besser vor, als es ist.
Du bist doch, was habe ich mir hier aufgeschrieben, krankhaft kontaktfreudig.
Ja, ich weiß. Und ich bin natürlich auch absolut pathologischer Optimist.
Mhm.
Und ich stelle mir das auf so einer Insel viel, viel besser vor, als es ist.
Ja, und ich glaube, der Optimismus wird dann doch wahrscheinlich irgendwann abgebaut, wenn man denkt, okay, heute ist wieder niemand gekommen und hat mich geholt.
Ich glaube, so nach einem Nachmittag würde ich schon mein Handy rausholen.
Aber gut, es ist ja dann eine gute Antwort. Wenn man dich mal lassen würde, würdest du es rausfinden. Man bräuchte nur so einen Rückreiseknopf im besten Fall aus dem Buch raus.
Also einer meiner großen Träume ist, mal die Pyrenäen zu durchwandern und nicht quer.
Mhm.
Da bin ich ja schon mal mit dem Fahrrad drüber gefahren, so vom Mittelmeer zum Atlantik und draußen zu schlafen. So meine Fantasie.
Ah, ja.
Wenn meine Freundin jetzt hier sitzen würde, die würde schon wieder Tränen lachen.
Weil sie es dir nicht zutraut?
Nee, weil die weiß, dass ich bei Hotels gerne sehr, sehr schön habe. Und sehr cool.
Okay, und jetzt hast du aber die Sehnsucht nach dem Gegenteil.
Ja, und ich stelle mir vor, man wandert da so her und man legt sich da abends hin und alles ist gut. Aber wahrscheinlich wird man kein Auge zumachen, weil es überall raschelt.
Mhm. Aber witzig, also eigentlich möchtest du gern Robinson Crusoe in den Bergen sein.
Genau, und das im Fünf-Sterne-Hotel mit 3000 Quadratmeter Wellness.
Du hast deine Freundin auch indirekt bei uns im Fragebogen erwähnt. Da habe ich gefragt, worauf bist du stolz? Und da hast du gesagt, auf meine glückliche Beziehung.
Ja, ich habe eine ganz tolle Beziehung mit meiner Freundin, die auch sehr meinungsstark, was ein anderes Wort für streitbar auch sein könnte. Also wir sabbeln den ganzen Tag und da liegt auch so ein bisschen unser Glück. Also sieht auch sehr gut aus und wir kuscheln auch viel, aber wir labern wirklich den ganzen Tag.
Also du brauchst jemanden, dem du alles erzählen kannst. Und dann willst du auf die einsame Insel.
Ja, ich habe mich schon wieder selber ad absurdum geführt.
Ja, aber wir merken ja ein bisschen die Gegensätze bei dir. Schüchtern und auf der Bühne stehen,
ja, stimmt.
Sabbeln wollen und aber auch in die Einsamkeit. Das ist ja wirklich ganz interessant.
Ja, man hat ja oft eine Sehnsucht nach dem, was man gerade nicht hat. Und das ist, glaube ich, bei mir. Wie gesagt, nach einem Nachmittag auf einer einsamen Insel würde ich schon den Heli rufen.
Und hast du heute schon, denn das machst du ja jeden Tag, das tägliche Quiz bei Spiegel Online gemacht?
Habe ich gemacht, ja.
Wie viele Punkte?
Heute lief es gut, 6 von 7.
Ich hatte auch 6 von 7. Ich habe es extra gemacht, weil ich wusste, dass wir uns treffen und dachte, heute hast du auch Glück, weil es waren so 2 Literaturfragen drin. Es war irgendwie Dostojewski und Grass und so. Da habe ich gedacht, oh ja, das steckt Atze so in die Tasche.
Das stimmt, da war ich sattelfest. Wo ich einfach ins Blaue getippt habe, war der Sprung des Panther.
Ja, ah, das war so eine, ja, da habe ich auch, aber da hatte ich dann richtig getippt.
Ja,
ich gucke es gleich nochmal nach und dann können die.
Es gab so eine Deutschland-Marokko-Krise und die entzündete sich an, ich glaube, ein Kanonenboot, auf jeden Fall ein militärisches Schiff, das hieß Panther, das irgendwo hingeliefert wurde.
Hast du dann direkt hinterher gegoogelt auch noch? Ah ja, okay, das heißt, so einer bist du. Du schaffst dir jeden Tag so ein bisschen allgemein.
Ja, wenn man so doof ist wie ich, dann ist man auch auf solche Sachen angewiesen.
Und liest du auch viel Zeitung und Nachrichten?
Ja. Ich alles online tatsächlich, weil ich auch zwischendurch immer googeln muss, ob das alles so richtig ist. Je mehr Journalisten ich kennenlerne,
was?
desto kritischer werde ich.
Oh je.
Ja, dass ich denke, dass ich weiß nicht, ob du das zugeben kannst, aber manchmal kennst du Leute, die für Zeit, Süddeutsche, Spiegel und so weiter schreiben, Stern, und denkst dir, sag mal, der schreibt jetzt über das Thema. Also ich kenne niemanden, der weniger über Liebe weiß als diejenige. Und die schreibt dann irgendwie 8 Seiten zum Thema Liebe.
Ja, ich glaube, das ist so ein Grundproblem im Journalismus, dass es manche Rollen gibt, in denen wir über ganz viele, ich habe noch eine Talkshow, in der geht es jede Woche um ein anderes politisches Thema und ich muss mich jedes Mal neu komplett reinarbeiten, ne? Und bin in keinem davon die Expertin, die das seit einem Jahr macht.
Aber so wirst du immer schlauer.
Genau, das finde ich ja das Coole an dem Job.
Ja.
Aber das ist eigentlich eben auch, also es ist genau das, einerseits wird man immer schlauer und wir wollen ja auch die Zuschauer oder Zuhörer oder Leser immer schlauer machen und andererseits enttäuschst du ganz schnell jemanden in dem Moment, wo er oder sie ein Experte ist, ne?
Ja.
Das kann ja, ne? Stell dir vor, du bist, keine Ahnung, Toningenieur, davon hatten wir es eben und dann schreibt jetzt jemand, der sich nur kurz einlesen konnte über die Tongeräte-Business-Krise, weil wir aus China nichts mehr bekommen und du liest so und sagst, ja, aber das ist doch gar kein Problem, der zweite große Markt ist doch XY.
Ja, ja.
Das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, aber ab da hat das Medium dich im Zweifel dann für immer verloren, weil es über deine Expertise nicht gut berichtet hat und das ist das Schwierige am Journalismus.
Und dieser kleine Samen des Zweifels, der, wenn er einmal drin ist.
Und es kann aber ja nicht für jedes Ding einen Experten in jeder Redaktion geben. Und ich glaube, das ist immer unser Problem. Dass
man aber es kommt doch dann auch immer darauf an, wie selbstbewusst man schreibt. Tut man so, als wüsste man es oder zitiert man Quellen,
Experten und
sagt, also es deutet darauf hin, ist ja was anderes als zu sagen, es ist so.
Ja, das stimmt. Und das wäre dann eigentlich auch der saubere Job. Ich habe noch was mitgebracht, warte.
Das wird ein guter Wissenschaftler, das habe ich ja bei Leon gelernt, auch immer so machen. Dass
das
er sagt, der aktuelle Stand ist eben so, aber wer weiß, was morgen ist.
Das ist auch für Journalisten manchmal richtig anstrengend, dass Wissenschaftler immer sagen, also die möchten sich selten richtig festlegen.
Ja.
Die sagen immer, ja, einerseits, aber andererseits ist die Datenlage auch noch so und in diesem einen speziellen Fall haben wir es auch noch nicht getestet und das ist natürlich korrekt. Aber ist dann immer, dann müssen wir Journalisten es immer oft so übersetzen.
Ja,
ne? Und das macht es schwer. Guck mal, ich habe hier mitgebracht ein Spiel, das mache ich ab und zu mit meinen Gästen, ist das Schlagzeilenspiel. Hier sind Schlagzeilen drin.
Achso, ich dachte, jetzt geht's Koks.
Nein, so, zieh mal raus und ich weiß, es ist sehr bunt gemischt.
Das sind so kleine Briefchen, die szenetypisch aussehen. Ja.
Okay, da kenne ich mich nicht so aus, aber das stimmt, wir sind auf dem Kiez. Was steht da?
Hände sind viel schwerer, als wir denken.
Was? Was wiegen eigentlich unsere Hände? Im Schnitt 400 Gramm, aber sie fühlen sich meistens viel leichter an, schreibt Deutschlandfunk Nova. Okay, wer hat das gewogen?
Irgendjemand in Nordkorea, würde ich sagen.
Oh Gott. Okay, super random.
Jetzt wissen wir das auch. Pro Hand, obwohl es gibt ja Männer, die haben Hände wie Schaufel.
Ja, das stimmt. Die,
wo du denkst,
oder die sich dann so hochheben beim Handschlag.
Ja.
Okay. Das hatte ich letztens noch gedacht, als
so ein Klempner zu uns kam, weil die Wasserspülung der Toilette nicht ging. Und der hatte wirklich so riesen Klodeckel. Und bei diesen neuen Spülungen, da hast du ja oben so eine kleine Öffnung, wo selbst ein Gynäkologe sagen müsste, da komme ich nicht ran. Und dann hat er es aber hingekriegt mit diesen Ogergriffeln.
Ja.
Und die Hände von dem wogen mit Sicherheit 2 Kilo pro Stück.
Ja, er ist Meister seines Fachs, würde ich sagen.
Absolut. Ich bewundere diesen Mann. Ich hätte ihn fast geküsst.
Oh, noch eine.
Dieses kleine ist auch schon wieder. Ich habe meine Lesebrille nicht drauf.
Ja, du musst es gerade schon so weit weghalten, ne?
Ja, wenn ich es weit weg halte, sehe ich, dass da ein Zettel ist.
Ach so, so musst du. Pass auf, ich habe hier auch was Kleines. Ich lese vor. Politikwissenschaftler: Der Union gelingt es nicht, Substanz anzubieten. Das ist das Zitat. Viel Kritik erntete der CDU-Chef Friedrich Merz für seine Aussage, seine Partei sei eine Alternative für Deutschland mit Substanz. Ja, das ist gerade diese Riesendiskussion.
Ja, ach ja, man ist ja... Aber wir könnten ja jetzt alle Parteien durchgehen. Und du würdest bei jeder Partei jemanden finden, auf den du die gleichen Attribute verwenden könntest, spöttisch wie auf Friedrich Merz. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass Friedrich Merz dem Ganzen so gut tut. Meine persönliche Meinung, klar. Aber vielleicht führt er dazu, dass die CDU sich jetzt irgendwann mit so einem Knall erneuert. Es muss ja eine nächste Generation da geben.
Ja.
Es kann ja nicht sein, dass wir seit 30, 40 Jahren immer dieselben Köpfe bei der CDU sehen. Also rein biologisch muss ja mal was Neues kommen.
Und muss die sich erneuern. Ja, aber dieses, ich finde ganz spannend, dass das jetzt gerade wieder so aktueller wird, dieses Ringen um Abgrenzung von der AfD und wie geht man mit Rechtspopulisten um. Und dafür wird er gerade auch sehr kritisiert, dass die Leute immer sagen, der Fisch da am rechten Rand, aber am Ende wählen die das Original.
Vor allem, wie soll das funktionieren? Es wird doch kein klassischer AfD-Wähler sagen, dann gehe ich zur CDU, wenn die jetzt auch dafür sind, dass ich im Freibad nicht mehr geprügelt wird.
Die Freibäder sind da kamen doch jetzt auch Statistiken, dass die Gewalt eigentlich abgenommen hat und sie wird aber so...
Ja, aber das Wetter... tut gerade eine Menge dafür, dass da nichts mehr los ist. Ne?
Ja, stimmt. Es regnet.
Ja, manchmal kann es so einfach sein.
Ah, zieh nochmal. 2 sind noch drin.
Ja. So, das ist jetzt die Politikecke.
Weiß ich nicht.
Achso, wir hatten schon Biologie. Weil
die schweren Hände.
Dann hatten wir Politik und jetzt Klimaaktivist, gerammt LKW-Fahrer, drohen bis zu 5 Jahre Haft.
Ah ja, das wusste ich noch gar nicht. Also ich erinnere mich an dieses Video, wo jemand dann wirklich, also wir sehen auch ein Foto, da sind so Klimaaktivisten, die die Straße blockieren und da hat ja wirklich jemand ist dann auf die Person so zugefahren, hat die fast überfahren. Das ist ja eigentlich was, wo Atze, die Figur, total auf Seite der Autofahrer wäre, oder? Der würde sich doch aufregen über so Klimakleber.
Gewalt habe ich nie gepredigt.
Nee, aber
insofern, es sind ja auch 2 verschiedene Themen. Einmal Gewalt anzuwenden, ganz egal wo, das verpönt natürlich und wenn er da jemanden verletzt hat, muss er auch entsprechend bestraft werden, das ist ja klar. Andererseits habe ich gestern noch ein schönes Zitat gelesen, wo ist denn meine, ach so, meine Jacke, von der Gorilla-Forscherin Jane.
Warum Zeit fällt mir jetzt nicht ein? Ja, die haben wir. Oh, ist das fies. Gordam, nee.
Du müsstest das wissen.
Ja, ich weiß. Was soll ich dazu jetzt sagen? Eben hat Atze ja schon mal gemeint, ich sei ach so schlau, aber ey, ich habe kein einziges von den Büchern gelesen, die er eben als seine Liebsten aufgezählt hat. Und jetzt gerade wühlt er tatsächlich in seiner Jackentasche und holt sein Handy raus, weil er sich dieses Zitat offenbar gespeichert hat. Ah, in seinem Fotoordner hat er es abgelegt.
Was ist denn? Ach so, Jane Goodall.
Goodall.
Jane Goodall hat was gesagt, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Ne? Mein Rat an Klimaaktivisten lautet, wenn du willst, dass sich die Menschen verändern, darfst du sie nicht anschreien. Du musst dein Herz zeigen, um die Herzen zu erreichen. Und das halte ich für sehr schlau. Ich halte dieses Klimageklebe für dumm. Wir hatten schon einen der führenden Aktivisten bei uns im Podcast Betreutes Fühlen. Da sind ja sehr schlaue Leute, die da mitmachen. Der hat sich da sehr gut verkauft und es war auch teilweise so, dass man sagte, ja, sehe ich ein. Aber man muss ja auch sagen, man muss ja zielorientiert denken. Und du wirst die Herzen der Deutschen so nicht erreichen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das du viele Leute gegen dich aufbringst, die vielleicht eigentlich sagen, naja, es muss was passieren.
Mhm. Siehst du das? Ich stelle mir vor, wenn man auf so Tourneen geht durchs ganze Land, du hast zum Beispiel mal beschrieben, dass im Osten von Deutschland die Leute sehr aufmerksam zuhören und viel öfter als in anderen Teilen von Deutschland über dein Programm diskutieren wollen.
Ja.
Warum ist das so?
Ich habe lange gerätselt und so die Erklärung für mich selber war, dass es in der DDR ja nicht so viel Ablenkung gab so früh wie im Westen. Das heißt, man war ja mehr darauf angewiesen, sich zu unterhalten und diese Kultur des sich Unterhaltens miteinander Sprechens, die gab es ja nach dem Krieg hier in Westdeutschland auch noch sehr, bis dann immer mehr das Fernsehen Einzug hielt und mehr Unterhaltungsprogramme gab. Und ich denke, dass es ein bisschen daher kommt. An dieser Stelle sei auch nochmal empfohlen das Buch von Professor Dr. Dirk Oschmann.
Ah, das ist ganz neu.
Eine Erfindung des Westens heißt
es, glaube ich. Irgendwie so, ne? Genau. Also es ist ein Buch über Ost- und Westdeutschland.
Und den habe ich jetzt gehört bei Matze Hilscher im Podcast. Mhm. Und da hat er es nochmal schön erklärt. Kann ich jedem empfehlen. Auch bei mir wurde mit einigen Klischees aufgeräumt. Mhm. Und da finde ich auch einige Erklärungen dafür.
Und würdest du sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so abgebogen bin, aber als jemand, der eben so Deutschland von so vielen Seiten und so regelmäßig quasi trifft und kennenlernt, ist dieses Land gespaltener, wenn wir jetzt hier sprechen über AfD und über Klimakleben und diese ganzen Zeitgeistdiskussionen, als früher, als du angefangen hast?
Ich empfinde das so, ja. Dass es nicht mehr so viel Dialog gibt, sondern sich alle auf ihre Positionen zurückziehen und viel in Schwarz-Weiß stattfindet. Bist du in dem Lager oder bist du in dem Lager? Daraus resultiert auch ein großer Teil der Cancel Culture, finde ich. Mhm. Und Cancel Culture halte ich für ganz schlimm, weil man muss auch wirklich komplett andere Meinungen auch auf der Bühne aushalten und im Zweifel in den Dialog gehen.
Mhm. Also auch bei so Comedians, da gibt es ja auch so ein, zwei Fälle, die dann immer kritisiert werden, wenn eine, wer ist das, Lisa Eckert so antisemitische Witze macht und so. Oder wo ist dann irgendwann die Grenze?
Ja, auch das müssen wir aushalten. Wir müssen auch eine Lisa Eckert aushalten und gegebenenfalls eben diskutieren.
Ich finde ganz spannend, jetzt ist es doch politischer geworden, ne? Gerade eben hast du noch gefragt, war gar nicht so geplant, aber was ich spannend finde jetzt, wenn wir so reden, ob es über Bücher ist oder über Nachrichten oder über das Spiegelquiz, gewinne ich den Eindruck, dass du mit du bist so in der zweiten Hälfte deiner 50er, jemand bist, der dieses lebenslange Lernen wirklich durchzieht.
Ja, das hat mich auch immer beeindruckt an älteren Menschen, dass sie immer noch viel wissen wollten. Also wir stellen uns alle mal vor, du bist auf einer Silberhochzeit oder besser noch goldenen Hochzeit. Und das kennt, glaube ich, auch jeder von uns. Es gibt ein paar von den Alten, die sich so auch zu den Jungen setzen und sagen, Mensch, Eva, erzähl mal.
Mhm.
Und im besten Falle haben sie dich vor vielleicht 3 Jahren das letzte Mal gesehen und dann sagen sie, sag mal, du wolltest doch diesen Podcast machen.
Ja.
Deutschland 3000, ja. Hat das geklappt?
Ja.
Also wenn so Leute nachfragen. Mhm. Und das hat mich immer beeindruckt. Und ich durfte mal Karl Lagerfeld kennenlernen, bei Wetten, das Backstage in Nürnberg. Und da habe ich das so in Reinform erlebt. Karl war, ich würde mal sagen, mindestens 2,5 Stunden vor Beginn der Show da, aber schon im vollen Ornat, die Frisur gepudert, weiß, die Handschuhe schon an, also alles. Und unterhielt sich mit jedem, der da vorbeikam. Also wirklich vom Hausmeister. Dann kam Selma Hayek, die war auch in der Sendung, mit ihr unterhielt er sich über Hollywood und Mexiko. Dann waren ein paar Hip-Hopper in der Sendung, mit denen hat er darüber gesprochen. Ich stand immer daneben. Ich war willkommen in der Runde. Es war nicht so, ne? Er sagte, ach, was machen Sie? Ja, ich bin Komiker. Ach, das ist ja lustig. Deutscher Komiker, geht das überhaupt? Und so. Und dann hat er mit den Hip-Hopern über Texte gesprochen. Und dann kam noch Britta Steffens, glaube ich.
Die Sportlerin.
Die Sportlerin, die hatte gerade in Peking Gold geholt im Fechten. Und mit ihr hat er sich über Fechten unterhalten. Mhm. Und da habe ich gedacht, ah, so will ich sein, wenn ich über 80 bin, dass ich mich auch noch für alles interessiere. Es gibt ja diese Geschichte aus Hamburg, die hat Ingo Peters erzählt, das ist der Chef vom 4 Jahreszeiten von dem Luxushotel an der Binnenalster mit langer Geschichte. Und der erzählt gerne mal die Geschichte wie Sir Peter Ustinov, und das war ja auch so einer, der bis ins hohe Alter schlaue Sachen von sich gegeben hat, aber auch an allem interessiert war. Und der hatte da so eine tolle Suite und dann wollte er bis nachmittags in der Suite bleiben, weil er dann abgeholt wurde zu irgendeiner Sendung. Und da war aber so ein Industrieller, so ein Neureicher, der diese Suite schon gemietet hatte, und der machte unten an der Rezeption einen riesen Ärger, und dann haben sie gefragt, wann er denn ausziehen würde, und der Ustinov kriegte mit, dass es einen Ärger gibt. Da hat er gesagt, ach komm, ich ziehe hier aus, ich setze mich unten in die Lobby, da ist ja auch viel mehr los. Und sowas finde ich super lässig
so
und
beweglich
cool.
Zu bleiben.
Und dann saß er da unten, und wenn Leute sich zu ihm gesetzt haben, dann hat er sich einfach mit denen unterhalten, und das finde ich geil.
Ich finde es auch richtig toll, und man möchte so gern so bleiben. Und ich habe neulich, das ist schon ein paar Monate her, habe ich mal den Verwandten von einer Freundin kennengelernt, weit über 70, so ein Onkel, der, wo sie meinte, boah, der ist so toll, und der ist irgendwie so ganz weltbewandt und so weiter und isst immer toll und so weiter. Und es war auch ein ganz spannender Typ. Aber ich habe danach gemerkt, wir waren da mit dem Essen, der hat keine einzige Frage gestellt.
Ja, schlimm.
Und da hatte ich so den Eindruck, und gleichzeitig habe ich irgendwie gedacht, konnte ich es ihm auch verzeihen, weil ich dachte, boah, vielleicht in dem hohen Alter, vielleicht erzählt man dann eben noch seine Geschichten, aber da ist gar nicht mehr so Speicherplatz für noch was Neues. Oder man wird so ein bisschen müde. Und gleichzeitig geht es mir genau wie dir, dass ich denke, nee, hoffentlich bleibe ich so neugierig.
Ja.
Aber ich konnte es ein bisschen verstehen, dass man vielleicht im Alter nicht so ist.
Als mein Vater gestorben ist mit 87, hatte er an seinem Bett den Spiegel aufgeschlagen liegen, also das Nachrichtenmagazin, und die Seite war allerdings über Currywurst.
Wirklich?
Ja, wirklich war.
Oh, das ist aber schön.
Ja, mein Vater hat sich auch für alles interessiert und hat auch wirklich dann immer nachgefragt bei Cousins, Cousinen, Mensch, was ist denn daraus geworden? Du wolltest doch das und das schreiben, kann man das mal lesen? Und so, ja.
Ah, das finde ich interessant. Auch diese, also das heißt, die Neugierde wurde dir eigentlich vorgelebt?
Ja, ja. Die wurde mir vorgelebt, und das halte ich auch für elementar. Und das ist, ich glaube, dann wird man auch wirklich alt. Und das ist jetzt auch schon wieder von Karl Lagerfeld, der mich auch wirklich beeindruckt hat, das muss ich sagen. Der sagte, ich glaube, bei Lanz war es mal auf die Frage, ne? Er hätte so viele junge Freunde, so viele alte Freunde. Stimmt. Und dann erzählt er, er hätte eine Freundin in Paris, die wäre 93, und die wäre aber im Prinzip jünger als viele 25-Jährige, die er kennt. Und das finde ich einen guten Gedanken.
Ja, das finde ich auch schon, die Vorstellung von, wie findet man überhaupt Freunde, die deutlich jünger oder deutlich älter sind? Aber ja, sich dann so auf Augenhöhe zu begegnen, ist, glaube ich, auch wieder was, wo man so im Kleinen gegen diese Spaltung arbeiten kann.
Ja, und es ist halt gut, sich mit allen zu unterhalten, weil das bringt dir ja, Menschsein heißt doch auch, also in meinem Verständnis, sich immer weiterzuentwickeln. Weiter und weiter, und das gehört wahrscheinlich einfach dazu.
Ja, deswegen schön, dass wir uns jetzt eine gute Stunde unterhalten haben.
Ja, es hat riesen Spaß gemacht. Danke dir für die Einladung.
Das war eine gute Stunde mit Atze Schröder. Und ich muss sagen, während ich, glaube ich, so gar nicht die Zielgruppe für seine Comedy und die Bühnenprogramme bin, hätte ich mich hier abseits der Bühne richtig gern noch viel länger mit ihm unterhalten. Ich habe Atze als unheimlich nett und zugewandt erlebt und fand das cool, an so vielen Stellen im Gespräch zu merken, für was er sich alles interessiert und wie er sich neues Wissen drauf schafft. Ob es die Bücher sind, das tägliche Quiz von Spiegel Online oder die Screenshots auf seinem Handy. Diesen Vorsatz, ein Leben lang neugierig zu bleiben, den teile ich mit ihm. Und nicht zuletzt deshalb mache ich ja auch diesen Podcast. Falls euch diese gute Stunde gefallen hat und ihr vielleicht auch die ein oder andere neue Seite an Atze Schröder entdecken konntet, dann gebt uns doch gerne 5 Sterne in eurer Podcast-App. Das hilft dabei, dass noch mehr Leute Deutschland 3000 entdecken und ich vielleicht auch endlich ein paar von den Gästen gewinnen kann, die schon lange auf meiner Wunschliste stehen. Mein Name ist Eva Schulz und ich verabschiede mich jetzt in die Sommerpause. Wir setzen für ein paar Folgen aus und kehren am 18. Oktober zurück. Dann habe ich in einer Folge gleich 2 Gäste auf einmal zu Gast und auf die freue ich mich jetzt schon richtig doll. Markiert euch also am besten direkt den 18. Oktober im Kalender, stellt euch eine Erinnerung ein oder folgt mir und Deutschland 3000 auf Instagram, denn da gebe ich natürlich auch direkt Bescheid, wenn die neue gute Stunde erscheint. Und falls ihr zur Überbrückung so über den Sommer noch einen Podcast-Tipp braucht, dann kommt hier was Neues aus der ARD Audiothek.
So, warte mal. Flugmodus. Und los geht's. Give me my phone back. Wie geht es Jugendlichen, wenn sie eine Woche lang auf ihr Smartphone verzichten müssen? Und was kann man davon lernen? Darum geht es in diesem Podcast. Give me
my phone back. Mein Handy eigentlich immer dabei.
Ich würde es irgendwie sogar als Teil von mir schreiben.
Ich würde mein Handy für mich persönlich als so ein Unterhalter bzw. Freundschaft eher sehen.
Ich benutze es dann halt auch dementsprechend oft.
Fast wie eine Sucht.
Flugmodus. 4 Jugendliche ohne Handy.
Mein Name ist Greta Taubert. Ich bin Autorin und lebe in Leipzig. Mir sind 4 Tagebücher in die Hände gefallen von Dresdner Jugendlichen,
die eine Woche lang ihr Handy abgegeben haben. Und zwar an ihren Lehrer.
Ich habe mich sehr auf das Experiment gefreut, da es für mich das erste Mal war und ich gespannt bin, was sich in meinem alltäglichen Leben so verändert.
Mir fehlt das Internet ein bisschen. Mir fehlt eine Aufgabe.
Das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Und das ist ein wirklich sehr unangenehmes Gefühl.
Wie haben Sie diese Tage erlebt? Was hat es mit Ihnen, Ihren Freundschafts- und Familienbeziehungen, ja, Ihrem ganzen Alltag gemacht? Wir bekommen einen Einblick in die Welt der Schülerinnen und Schüler. Ja, fast wie durch ein Schlüsselloch. Und nicht nur das. In diesem Podcast geht es auch um die größeren Fragen dahinter. Warum ist es so schwierig, das Telefon mal längere Zeit wegzulegen? Wofür brauchen wir das Smartphone eigentlich wirklich? Und benutzen wir unser Handy oder benutzt das Handy uns? Give me my phone
back. Flugmodus. Vier Jugendliche ohne Handy. Ein MDR-Podcast in 6 Teilen. Ab 29. Juni in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
So, das war's von mir. Ich wünsche euch einen fabelhaften Sommer. Bis bald.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion: Isabella Huber und Constanze Tönnissen. Produktion: Isabella Huber. Social Media: Lena Link. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.